Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Jetzt sprechen wir mal etwas grundsätzlicher über die Popmusik. Keine Angst, kein Referat, aber wir gehen trotzdem ein bisschen tiefer und wir fangen mit Musik an. Die kennen die meisten von uns. Die Stones. Gerade sind sie auf Europa-Tournee und noch immer kann man sie oft im Radio hören. Sie gehören zu den Mainstream-Klassikern der Pop- und Rockmusik. Fast 50 Jahre ist er alt. Dieser Song erinnert an eine Zeit, in der Teile der Popmusik als rebellisch galten, als subversiv, als gegen das Establishment. Rock'n'Roll war gefährlich, vielleicht sogar aufrührerisch. Aber was ist davon eigentlich übrig geblieben? Wo steckt heute das subversive Element im Pop und Rock? Das versuche ich gemeinsam mit der Popkritikerin Jenny Zöker herauszufinden. Hallo Jenny.
Hallo.
Pop und Rock, das war natürlich auch immer Unterhaltung. Aber wenn wir an den frühen Dylan denken, an Jimi Hendrix, an die frühen Stones, an die Sex Pistols, da steckte doch viel von einer Dagegenhaltung drin. Wann ist das verloren gegangen oder ist das gar nicht weg?
Also es ist nicht ganz weg, es ist jetzt woanders. Also ich glaube, es steckt insofern in der alten Musik immer drin, weil das so ein bisschen zu unserem kollektiven Wissen um Musik also gehört, dass das Rock'n'Roll eben für Rebellentum und Selbstermächtigung und Distanzierung von konservativen Eltern steht. Bas Luhrmann hat das ganz schön inszeniert in seinem Elvis-Film, der nächste Woche anläuft. Also Rock'n'Roll als sinnliche Geste der Rebellion einerseits, aber auch diese immanenten politischen Aspekte, also dem weißen Mainstream schwarze Musik mit all ihren sexuellen Konnotationen fortzusetzen und damit gleichzeitig die eigentlichen UrheberInnen zu ignorieren. Ich glaube, dass das auch heute noch die meisten Leute wissen. Das ist ja gehört zur Legende des Rock'n'Roll. Vielleicht können sehr junge Hörer und Hörerinnen das in Bezug auf die alte Musik, wie das, was wir gerade gehört haben, sinnlich nicht mehr ganz so nachvollziehen. Aber man muss ja auch sagen, dass das Publikum dieser alten HeldInnen normalerweise im gleichen Alter ist wie die Stars. Also man hat als Masse sozusagen eine ähnliche Sozialisierung und musikalische Schlüsselerfahrungen erlebt. Und noch eine Sache, es ist ja auch klar, dass fast jedes Genre erstmal neu und damit auch irgendwie subversiv ist und dann Mainstream wird. Das heißt, heutzutage steht der klassische Rock'n'Roll eher für so eine retrospektive, wertekonservative Haltung, für Mainstream. Aber wer heute noch denkt, als Elvis-Fan mit Lederjacke sei man ein Außenseiter, der hat anscheinend schon mal lange nicht mehr hingeguckt. Aber es gibt eben andere Orte, wo Subversion zu Hause ist.
Ich habe auch überlegt, vielleicht ist das so eine Haltung von uns Älteren, dieses früher war es besser, aufregender. Und ich habe auch überlegt, ob die Subversion wirklich verschwunden ist oder vielleicht eben an anderer Stelle und in anderen Formen auftaucht. Gerade wenn man sich ansieht, wie viel gerade mit Genderfragen und Identitäten in der aktuellen Popmusik sich so auseinandergesetzt wird. Das ist ein Thema, durch das sich zumindest ist die Hetero-Welt, die männlich dominante Welt, provoziert fühlt? Oder wo würdest du sagen, wo ist die Subversion?
Genau, da zum Beispiel auch. Also einerseits sowieso sind die Genres breiter gefächert und in sich differenzierter. Also es gibt nicht mehr nur wenige klar unterscheidbare Stile, sondern diese ganzen gemischten und Stile und Kopien und Zitate. Das bedeutet, es ist auch schwerer, was Besonderes und somit dann eben auch subversiv oder anders zu sein. Und dazu kommt, dass eben die Rezeptions- und Herstellungsmöglichkeiten von Musik auch noch viel demokratischer sind. Und sobald jeder etwas ganz leicht hören und verbreiten kann, ist es eben auch nicht mehr so leicht, ein Geheimtipp für Radikale zu sein. Auf der anderen Seite findet man dann eben doch auch noch viel Subversives in radikaleren Subgenres, also jetzt musikalisch im Mix meinetwegen mit Jazz oder Chor oder elektronisches wie Hyperpop oder Avantgarde-Pop, also elektronisch verfremdete Sounds von KünstlerInnen, die vor allem die Verbreitungswege wie TikTok und so nutzen und eben bei so Minecraft-Let's Plays im Hintergrund laufen. Und das ist interessant, weil das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Die sind zwar musikalisch eigentlich ziemlich brav oder hören sich brav an, aber die geben sich ein sehr freies, kreatives, radikales, vielleicht auch fluides Image. Ein Beispiel können wir ja mal hören, da steckt das schon ein bisschen im Titel. Die non-binäre Künstlerperson Dorian Electra zum Beispiel, Hyperpop, hat einen Song namens Flamboyant gemacht. Da können wir mal reinhören. I'm flamboyant, I go all the way. I'm flamboyant, I go all the way. Flamboyant. I'm flamboyant, I go all the way. genau, Dorian Electra. Und ich meine, wer jetzt sagt, wieso, klingt doch gar nicht subversiv und klingt gar nicht wie Rock'n'Roll, dann muss man sagen, Rock'n'Roll klingt ja auch nicht wirklich schräg. Ne? Also der hat ja vor allen Dingen auch durch das Image der Vortragenden gelebt und war dadurch radikal. Denn die Musik selbst, also jetzt bei alten Rock'n'Roll, basiert ja auf dem ganz einfachen Blues-Schema. Also so will das das auch nicht. Und dann fällt
aber
mir noch Grimes.
Ich würde sogar sagen, dass das hier auch eine subversive Note hatte. Also erstens, ich finde es radikalen Sound, aber auch dieses, dass man gar nicht mehr weiß, Mann, Frau, genau. Divers, wer singt da eigentlich? Das ist doch genau. Tatsächlich eine subversive Haltung.
Ganz genau, aber das ist eben, da muss man aber wissen. Ne? Also wenn man es einfach nur hört, dann klingt es vielleicht einfach nur wie so ein relativ tanzbarer Sound. Also das ist nicht besonders sperrig. Aber mir fällt noch Grimes ein, die also Musikerin ist, aber auch zwei Kinder mit Elon Musk hat, was ja vielleicht schon verrückt genug ist irgendwie. Und auch so ein ganz gutes Beispiel ist für Image-Radikalität. Die macht Avantgarde-Pop, ist aber auch so ein Mix aus Wissenschaftlerinnen und generiert sich immer ein bisschen als Alien und so. Und die Musik ist eben auch wieder so, klingt, finde ich, einerseits auch wirklich Outer Space, aber dann ist es aber auch nicht wirklich sperrig. Wir können ja da auch mal Grimes reinhören.
Grimes mit Shinigami Eyes, was ich an ihr so radikal finde, also ja, zum einen dieses Ding mit Elon Musk, das ist schon eine krasse Geschichte eigentlich, mit dem reichsten Mensch der Welt so praktisch zusammen zu sein. Was ich aber interessant finde, gleichzeitig musikalisch ist sie ja eher ja so ein bisschen normaler geworden so im Lauf ihrer Karriere.
Ja, also das heißt normaler. Also meine Musik ist es sowieso nicht, wenn man das emotional nicht anspricht, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Generationenfrage. Also ich glaube, dass das tatsächlich damit wieder zusammenhängt, mit welcher Musik und mit welchem Rhythmus ich sozialisiert worden bin. Und das, man kann das auch als Musikjournalistin, auch als Profi sozusagen später nicht mehr so extrem ändern, glaube ich.
Musikerinnen und Musiker, die nach wie vor neue Songs veröffentlichen, die stecken natürlich auch in so einem Dilemma. Zu sehr darf man die Fans ja jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen. Ich glaube nicht, dass die so gewillt sind, zu moderne, schräge oder radikale Musik von ihren alten Heldinnen zu akzeptieren. Wenn schon, dann doch eher mehr vom Alten, oder?
Genau, ja, die alten Fans sind eher so ein bisschen engstirnig. Das ist ja auch der Grund, wieso eben bis auf Ausnahmen, wie zum Beispiel David Bowie oder auch Paul McCartney mit seiner letzten tollen und wirklich auch radikalen Platte, aber Bands wie Rolling Stones oder ABBA, die leben wirklich von ihrem riesen Back-Katalog. Beziehungsweise, wenn es neue Songs gibt, wenn die welche machen, dann klingen die wie die alten und werden nur live weniger beklatscht. Und diese klassische Rockmusik wird trotzdem, würde ich aber sagen, trotzdem auch von jungen Leuten wahrgenommen, eben nicht mehr als Initialzündung, um mit seinem Vater zu brechen und in die weite Welt hinauszugehen, aber zum Beispiel, um Nostalgie zu evozieren, denn diese Gefühle in der alten Musik, die sind ja sehr klar und die hören das dann auch oft im Zusammenhang mit Filmen oder Serien und verstehen das dann, wie im Beispiel von Licorice Pizza in dem Film von Paul Thomas Anderson oder Kate Bushs Erfolg jetzt ganz aktuell mit Stranger Things, als sehr anschauliches Narrativ, das eben eine bestimmte Zeit oder ein bestimmtes Gefühl erlebbar macht.
Wir sind ja beide schon ein bisschen älter und beobachten die Musik seit Jahrzehnten. Wir wissen, Pop hat ganz verschiedene Funktionen. Aufruhr, ob nun mit Inhalten oder mit dem Sound, das ist nur eine Funktion. Aber so generell gefragt, würdest du sagen, dass sich die großen Funktionen von Pop- und Rockmusik geändert haben?
Ich glaube, nur zum Teil. Immer noch geht es dabei darum, ein kollektives Erleben zu haben. Das hatten wir gerade schon. Also, dass man später sagen kann, das ist die Musik meiner Jugend, weißt du noch, da waren wir jung und sexy. Ne? Also so positives Erinnern. Das heißt auch, dass natürlich immer noch Gefühle damit ausgedrückt werden oder Gefühle an Musik gebunden werden. Pop oder Rock oder R&B, also Mainstream, dass man zu bestimmten Zeiten, bestimmten Orten auf der Welt hört, das schafft sogenannte Emotionsgemeinschaften. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Und das kann darüber hinaus auch noch eine politische Aussage haben, natürlich Kommentare oder einfach ein Tanzerlebnis. Aber eben nicht mehr wie früher unbedingt die Distanzierung von einer Elterngeneration, denn von denen muss man sich ja auch nicht mehr unbedingt distanzieren jetzt.
Sagt Jenny Zilker hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Gerne.